Herzlich willkommen zum Work Hard But Smart Podcast, dem Podcast für Unternehmerinnen und Unternehmer. Ich bin Olaf Rosenbaum, ich bin Steuerberater und Strategieberater. In diesem Podcast zeige ich dir, wie du aus deinem Betrieb ein strukturiertes, profitables Unternehmen machst. Du bekommst Anregungen, du bekommst Impulse, Denkanstöße, aber vor allem klare, direkt umsetzbare Tipps, mit denen du, wenn du willst, morgen schon loslegen kannst. Ohne Bullshit-Bingo, ohne Berater-Blabla. Danke, dass du dabei bist. Und nun nicht lang schnacken, rein ins Vergnügen. Willkommen zur Folge 4 des Podcasts Work Hard But Smart. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir beschäftigen uns heute mit dem dritten Teil des Dreiklangs Menschen, Prozesse, Produkte, nämlich genau mit den Produkten. Was erwartet dich heute? Ich habe immer den schönen Satz gesagt, Menschen kaufen nie Produkte, Menschen kaufen nur und ausschließlich Nutzen. Und wir wollen aufklären, was es damit auf sich hat. Denn ihr wisst, wenn man Löcher kaufen könnte, würdet ihr vermutlich keine Bohrmaschinen kaufen. Produkte sind absolut essentiell für dein Unternehmen, na klar, denn das ist ja das, was du dem Markt anbietest. Und selbst wenn du die besten Menschen um dich versammelt hast und die tollsten Prozesse aufgebaut hast, dann wird dein Unternehmen scheitern, wenn du nichts hast, was du verkaufen kannst. Und in dieser Folge geht es darum, wie du Kundennutzen erkennst, wie du ihn im Zweifel, wenn du ihn noch nie erkannt hast, findest und aufbauen kannst und wie du wirklich Produkte kreieren kannst, die der Markt auch braucht und bei denen der Kunde einen Nutzen erkennt. Ich freue mich, dass heute wieder Birgit Eschbach bei mir ist. Birgit, herzlich willkommen.
Ja, danke, lieber Olaf. Ich freue mich auch. Ich habe vorab mal eine Frage. Was mich gewundert hat, ist, dass du bei MPP das zweite P an den Schluss gesetzt hast. Ich hätte so von meinem Grundverständnis her gedacht, man startet mit dem Produkt und du sagst, wir fangen mit dem Menschen an. Hat das irgendeinen Grund, warum das in deinem System zum Schluss kommt? Beim Nachdenken finde ich es smart, aber erzähl mal.
Das kriege ich nach 5 Bier auch noch raus. Menschen, Prozesse, Produkte, das klingt besser.
Ah, okay. Ach, witzig. Ich habe gedacht, das hätte philosophische Hintergründe.
Wollen wir mal annehmen, es gäbe philosophische Hintergründe. Also, dass der Mensch vorne stehen soll, das könnte man als klar bezeichnen. Und Prozesse, Produkte, da ist die Reihenfolge tatsächlich ein Stückchen weit austauschbar. Mhm. Nichts funktioniert ohne das andere. Das beste Produkt verkaufst du nicht, wenn du keine Menschen und keine Prozesse hast. Die Prozesse funktionieren auch nur mit den richtigen Menschen und Produkt brauchst du halt, damit du irgendwas hast, wofür Menschen bereit sind, dir Geld auf dein Konto zu überweisen oder dir das in die Hand zu drücken. Also insofern leider keine tiefen philosophische Erklärung.
Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, halt dass besser. Es flutscht besser. Und ich kann mir auch vorstellen, dass deine Kunden erstmal vielleicht zu dir kommen, weil die sagen, hey, die wollen an das Thema Prozesse ran, also an diesen Mittelteil. Und dass du dann sagst, ja, dann lass uns aber doch mal vorab über die Menschen sprechen. Und auch übrigens,
da war noch was.
Dein Produkt habe ich mir auch, da war noch was. Ja. Dass sich das vielleicht auch so von dem Need der deiner Zielgruppe her ergibt. Ich finde es spannend, weil deine Podcast-Folgen sind ja für alle echt auch nochmal Inspiration, ja, egal ob man jetzt das Thema auf der Agenda hat, aber auch über sein eigenes Produkt nachzudenken, ist schon echt spannend. Von dem her gut, dass wir das jetzt machen. Du sagst ja immer, das geht jetzt nicht um Produkt, ja, also auch in deinem System, sondern es geht um Werteangebot. Was genau verstehst du darunter?
Ja, ein Werteangebot, das ist eine vielleicht etwas holprige Übersetzung aus dem Englischen, da geht es um Value. Tatsächlich ist es so, dass Menschen ja nie Produkte kaufen und Menschen kaufen nie Dienstleistungen, wie schon im Intro erwähnt, sondern Menschen kaufen eigentlich immer nur Nutzen. Mhm. Ja, also ich will nicht irgendein Produkt haben, sondern ich will das, was ich mit dem Produkt machen kann. Nehmen wir mal einen DVD-Player.
Ja.
Also einen DVD-Player, den wollte ich nicht haben, weil ich DVD-Player so toll finde, sondern den wollte ich haben, weil ich Filme im Fernsehen gucken wollte. Mhm. Und jetzt, nachdem die Distribution dieser Filme auf eine andere Art erfolgt, nämlich inzwischen durch Streaming, kauft kein Mensch mehr einen DVD-Player. Mhm. Und deswegen ist eben der Nutzen wichtig und nicht eigentlich das Produkt. Menschen kaufen Nutzen. Und das muss man eigentlich immer im Hinterkopf haben, wenn man ein Produkt aufbaut oder aber wenn man eine Dienstleistung kreieren will. Auch da geht es nur um Nutzen.
Genau. Und das finde ich auch nochmal schön. Vielleicht können wir auch nochmal in die Abgrenzung reingehen zwischen Nutzen und Problemlöser. Weil Nutzen ist ja das, was ich grundsätzlich meinem Produkt anbiete. bei dem Thema, welches Problem löse ich, geht es wahrscheinlich auch so ein bisschen darum, zu welchem Zeitpunkt erwische ich meinen Kunden mit meinem Nutzen, ne?
Da kriegst du wieder deine Lieblingsantwort. Jein.
Mhm, okay.
Also, zunächst einmal geht es bei Nutzen nicht nur um Probleme.
Ja.
Also, nennen wir mal Vergnügungspark. Welches Problem löst denn da? Außer, dass ich meine Kinder mal loswerden will oder so. Aber Nutzen manifestiert sich eigentlich in drei Dingen. Nämlich in, auf Englisch formuliert, in Pain, Gain und Job. Das heißt, in Freude, in Schmerz und in Arbeit, die ich machen muss. Und nur diese drei bilden Nutzen. Heißt, es geht gar nicht so sehr um ein Problem, sondern ein Nutzen erzeugt entweder Freude bei mir oder er nimmt mir Schmerz. Ja. Oder dieses Produkt, was ich mir kaufe, tut irgendwas, was ich sonst machen müsste.
Ja.
Bleiben wir mal bei dem Vergnügungspark. Ja? Also wenn ich ins Hansaland oder wie auch immer diese ganzen Parks heißen, Phantasialand fahre, dann steht nicht in erster Linie der Schmerz im Fokus, sondern da fahre ich hin, um einen schönen Tag zu haben, also eher um Freude zu empfinden. Nehmen wir mal einen Steuerberater.
Da geht's wirklich. Ja, jetzt bin ich gespannt.
Da geht's in der Regel nicht um das Erzeugen von Freude. Mhm. Ja, deswegen macht das auch überhaupt gar keinen Sinn für Steuerberater, mit diesem Nutzen zu argumentieren, ne? Also wir, bei uns ist besonders schön, bei uns, wir sind ganz nette Menschen und so weiter. Das interessiert die Leute alles überhaupt nicht. Klar, es ist hilfreich, wenn man nett ist und kein Armleuchter ist. Aber das ist nicht das, was die Menschen jetzt in eine Steuerberatungskanzlei treibt. Es ist immer übrigens eine Mischung aus Pain, Gain und Job, also immer eine Mischung aus Freude, aus Leid und aus Arbeit, die ich mache, aber irgendwas davon überwiegt. Und beim Steuerberater ist es vollkommen klar, ich, der Unternehmer, habe eine Steuererklärung zu erstellen, ich, der Unternehmer, habe einen Jahresabschluss aufzustellen und weil ich da entweder keine Lust zu habe oder es nicht kann, nehme ich mir jemanden, der hat zwar auch keine Lust zu hat, aber er kann es. Das ist der Steuerberater. Und damit nehme ich mir auch gleichzeitig als Unternehmer den Schmerz, mich damit beschäftigen zu müssen. So, und die Freude, naja, die bleibt da tendenziell eher so ein bisschen auf der Strecke. Das heißt, das Nutzenargument eines Steuerberaters ist, ich mache deinen Job und ich nehme dir den Schmerz, den du hast damit.
Ja, und das ist ja so, das Internet ist ja voll von Leuten, die dir erzählen, du musst Schmerzen lindern, du musst mit deinem Angemond an den Painpoint dran. Und ich finde das super, dass du sagst, hey, das ist nur ein Teil. Es gibt auch die Freude und es gibt auch einfach diesen, der Job to be done. Und das finde ich klasse, dass wir damit auch mal aufräumen, weil das geht mir so ein bisschen auf den Geist, wenn du dir diese ganzen Propheten da anschaust, die dir immer sagen, wenn du dein Produkt nicht verkaufst, dann liegt das daran, dass du noch nicht am Schmerzpunkt des Kunden bist. Und ich bedenke, Leute, genau wie du sagst, es gibt auch andere Sachen.
Gibt auch anderes. Und du musst eben, das ist eigentlich so ein bisschen die Schwierigkeit dabei, dir überlegen, das hat was mit Marktpositionierung zu tun, mit welchem dieser Nutzenargumentation willst du am Markt auftreten? Bist du derjenige, der sagt, pass auf, gib mir deinen ganzen Scheiß, ich kümmere mich, also Job? Oder willst du mehr auf den Schmerzpunkt? Dann würde man sagen, wenn du nicht dieses oder jenes tust, dann droht dir das und das und ich helfe dir dabei. Oder du gehst eben in den Bereich der Freude hinein, dass du sagst, Mensch, willst du eine schöne Zeit erleben? Bei uns ist das Essen ganz toll oder wir bieten dir ein Erlebnis oder. Klasse. Das geht nicht immer nur um Schmerz.
Aber ich glaube übrigens auch beim Steuerberater nicht oder jetzt in unserem Fall. Es gibt, glaube ich, wirklich unterschiedliche Zielgruppen, warum Menschen kommen. Und möglicherweise, ne, wenn du sagst, hey, da ist jetzt jemand, der braucht ein Steuersparmodell oder braucht irgendwie einen Tipp, wie er Steuern sparen kann bei Investitionen in Immobilien in Dubai, also um nochmal so ein Ding rauszuhauen, was gerade durch die Welt schwirrt, dann kann das ja auch Freude machen, mit dir zusammenzuarbeiten oder mit euch, ne?
Ja, ich würde sagen, tatsächlich kommen die Leute erstmal, weil sie eine Vermeidungsthematik haben. Ja. Das ist eher Schmerz und Job. Aber es kann ja durchaus sein, dass ich im Rahmen meiner Beratung das schaffe, dass sie mit einem Lächeln hier aus der Kanzlei rausgehen. So, und dann habe ich das so ein bisschen umgedreht, aber das ist dann mehr Gesprächstaktik als Produkt nutzen. Aber man muss sowieso so ein bisschen aufpassen, diese selbsternannten Supergurus, die haben da bei Instagram immer anschreien. Ne?
Wahnsinn, oder?
Ja. Aber guckt euch die Leute genau an, die das tun. Das sind meistens irgendwelche 25-jährigen Multimillionäre, die jetzt aber ihren Kursus verkaufen müssen für 45 Euro, damit sie dir erklären können, Ne? Punkt, 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 da brauchen wir nicht weiterreden.
Also, brauchen wir gar nicht weiterreden.
Wenn ich Multimillionär wäre, würde ich keine Kurse bei Instagram bewerben. Da würden mir andere Sachen einfallen.
Da würden mir auch andere Sachen einfallen. Deswegen kommen wir jetzt mal so zum Herzstück der Deutschen.
Zum Beispiel Podcast machen.
Ah, Podcast, absolut, absolut. Kommen wir mal zu so einem klassischen, also so einem Herzstück der deutschen Wirtschaft, der Mittelstand, Maschinenbau. Jetzt stellen die ein Airbag her für Automobilzulieferindustrie. Warum fällt so vielen Unternehmern, Unternehmerinnen da schwer von diesem Produktdenken? Ja, das ist ja jetzt, um bei diesem Bild Ingenieure zu bleiben in Deutschland. Warum fällt ihnen das so schwer, von diesem Produktdenken zum echten Nutzenverständnis zu kommen?
Jetzt wird's doch philosophisch. Hurra! Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass viele Unternehmer das, was sie tun, so geil finden, dass sie gar nicht verstehen können, dass andere Leute das überhaupt gar nicht so toll finden.
Ja.
Erlebt man tatsächlich oft bei Dienstleistern, die ihre Dienstleistung so grandios finden und nicht verstehen, dass andere nicht dasselbe Verständnis dafür haben. Mhm. Da geht es eigentlich los. Nochmal, Menschen kaufen Nutzen. Und egal, was ich für ein Produkt habe, egal, was ich für eine Dienstleistung erbringe, hat der Mensch keinen Nutzen daraus, kauft er das nicht. Punkt
ja.
aus.
Ja.
So, und das ist, glaube ich, der erste Schritt, den ich gehen muss, dass ich von meinem Produktdenken und von meinem Systemdenken wegkomme, hin zu, was will mein Kunde eigentlich? Und das kann ja unterschiedlich sein, je nachdem, wie ich mich positionieren will. Wer möchte ich sein? Bin ich der Jobmacher? Bin ich der Pain Reliever? Oder will ich Freude erzeugen? Und daraus ergibt sich dann natürlich auch, ob ich in meinem Job richtig aufgehoben bin. Mhm. Aber es ergibt sich daraus eben auch, wie ich mich am Markt positioniere. Und die meisten tun das eben nicht, sondern die sind in so einer Ich-Welt gefangen. Das sieht man oft, wenn du dir Webpages von den üblichen Freiberuflern anguckst. Ich bleibe jetzt mal bei Rechtsanwälten, Steuerberatern und so weiter.
Ja.
Da kommt immer erst ein Foto, wo die ihre Kanzlei haben, als wenn das irgendjemanden interessiert. Das ist aber ganz wichtig scheinbar. Dann kommt irgendwas, was die alles für Titel haben. Wir können dies, wir können das, wir können jenes. Nur wenn ich die Seite von einem Rechtsanwalt aufrufe, von einem Steuerberater aufrufe oder von irgendeinem Unternehmer, dann mache ich das, weil ich mein Problem gelöst haben will. So, und ich muss erst einmal, oder weil ich den Nutzen haben will, ich muss doch erst einmal drüber nachdenken, warum kommt jemand auf meine Webpage? Also wenn du jetzt nach der Krokodillederhandtasche googelst, dann landest du ja nicht aus Versehen bei Steuerberater Rosenbaum auf der Seite, sondern du gehst da ja irgendwie hin, weil du irgendwas suchst. Also muss ich mir überlegen, was ist das, was die Leute suchen? Und dann habe ich 2 Millisekunden Zeit, um diesen Nutzen rüberzubringen. Den ganzen Text, der unter der ersten Rubrik kommt, den liest keiner mehr, wenn er sich nicht getriggert fühlt.
Mhm.
So, und ich muss dann eben überzeugen, und das mache ich garantiert nicht, indem ich irgendwie ein im Herbst aufgenommenes Foto von dem Haus, in dem sich meine Kanzlei versteckt, wo dann Bäume oder Blätter davor stehen mit beschissener Beleuchtung und so weiter. So die üblichen Fotos halt. Das dann, da triggere ich nichts mehr. Das geht also im ersten Moment um Emotionen. Und das machen sich die Leute, glaube ich, am wenigsten klar, dass Menschen natürlich auch emotionale Wesen sind, die entscheiden nicht primär mit dem Kopf, sondern eigentlich erst mit dem Gefühl. Kahneman heißt er, glaube ich, hat einen Nobelpreis 2017 oder so dafür bekommen, dass er herausgefunden hat, dass Menschen die Entscheidung getroffen haben, bevor sie sich bewusst sind, die Entscheidung getroffen zu haben. Das heißt, das geht bei uns komplett durchs limbische System. Das ist genetisch bei uns verdrahtet, dass wir nicht mit dem Verstand entscheiden, sondern mit dem Gefühl entscheiden.
Mhm.
Und das ist ein Mechanismus, den die wenigsten Unternehmer kennen und auch nicht beachten. Ich muss die Leute zuerst emotional ansprechen und dann muss ich dem Verstand was zum Futter
geben. Die Rechtfertigung geben, ne?
Genau.
Der Rechtfertigung, der muss es, der Verstand muss es mir dann erlauben, das Ja auch zu sagen und nicht nur zu denken.
So ist es. Ich habe mich eigentlich schon entschieden.
Ja.
Das ist durch den emotionalen Trigger, zum Beispiel auf einer Webpage, gleich vorne an. Und dann muss ich mir eine Sicherheit verschaffen, dass ich auch richtig bin. Also ich muss das abprüfen können, ist mein Bauchgefühl, von dem ich gar nicht weiß, dass es das ist. Und ich weiß im Zweifel auch gar nicht, dass ich mich schon entschieden habe. Aber ich muss das vom Verstand her abprüfen.
Das ist
also hochgradig Psychologie.
Ja.
Und das ist genau der Grund, weshalb die meisten Unternehmer mit Produkteigenschaften argumentieren und weniger mit dem, was ich damit machen kann. Es gibt die üblichen Verdächtigen, die immer genannt werden in dem Zusammenhang, die das genau umgekehrt haben, die Marketing par excellence betreiben. Das sind zum Beispiel Harley Davidson, Nike, Apple, um so drei von den großen Playern zu nennen. Ja. Wenn ich ein Apple-Produkt erwerbe und wenn ich mich hier so umgucke, dann liegen hier eine ganze Menge, dann mache ich das nicht, weil ich einen Computer benutzen will. Den kann ich mir auch von Dell kaufen für 400 Euro, sondern ich kaufe ein Apple-Produkt, damit ich zum Ausdruck bringen kann, dass ich zu diesen Menschen gehöre, die halt Apple-Produkte benutzen. Wenn ich eine Harley-Davidson fahre, dann mache ich das nicht, weil ich Motorräder so geil finde, weil dann fahre ich irgendwas, was technisch vielleicht anders davor ist, irgendwas Japanisches oder eine BMW oder sowas. Mhm. Aber ich kaufe eine Harley und fahre eine Harley, weil ich diesen Freiheitsfimmel im Kopf habe. Das ist das, was ich mit Harley-Davidson verbinde. Und Nike-Schuhe trage ich dann, wenn ich ein Typ bin, der sagt, just do it. Mach es, ich bin's. Und die drei, die haben das eben geschafft, Psychologie zu verkaufen, Gefühle zu verkaufen und die Produkte, die sind eigentlich zweitrangig. Und wenn Apple Unterhosen herstellen würde, würde das auch jeder kaufen. Also jeder, der so ein Apple-affiner Mensch ist.
Das sind drei großartige Geschichten. Wirklich toll. Jetzt so beim Nachdenken wird, kommt man darauf, dass einem selber auch noch ein paar Marken einfallen. Und ja, der Grund und die Faszination, dass ich in die Stadt fahre und ich sag jetzt mal, weil ich ein neues Parfüm kaufen will und wird dann wie ferngesteuert an diese Apple Stores rangezogen. Das ist ja faszinierend, was bei denen in den Innenstadt-Stores los ist. Jung, alt, was da alles reingezogen wird, wirklich, das ist Magie. Und das hat egal, was die neu auf den Markt bringen, das ist das Beispiel, was du bringst. Die sagen jetzt gibt's eine Uhr von uns. Und zack, auf einmal tragen Leute Apple Watches, ne?
Ja, ich habe selbstverständlich die neueste schon. Mm. Ja, ich bin halt einer von denen, der das toll findet. Und diese Apple, gerade die Apple Stores, die sind auch wiederum verkaufspsychologisch so enorm gut aufgebaut. Ja. Zum Beispiel, hast du da mal eine Kasse gesehen?
Nein, das ist der Hammer.
Da gibt's keine.
Olaf, lass uns das mal ganz kurz erzählen, weil ich finde das auch toll. Das passt auch zu unserem Thema Produkt. Du sagst ja auch, es geht um Erlebnisse, ja? Also Nutzen kann auch ein Erlebnis sein. Und dieses Verkaufserlebnis bei Apple, beschreib uns das mal. Nimm uns das mal gerne mit, wie das abläuft, wenn du in den Laden reinkommst, weil
gut, ich
50%
kann,
deiner Hörer möglicherweise das noch nicht so feiern.
Das stimmt nicht. 63% meiner Hörer benutzen zum Podcast hören Apple-Produkte.
Ah, okay. Stimmt, das kannst du ja in den Analytics
ich kann's
sehen.
In den Analytics sehen.
Hey, genau. Ja.
Das zieht sich im Übrigen auch durch andere Dinge. Also wenn ich mit meiner Steuerberatungskanzlei ein Newsletter versende, dann kann ich eben sehen, dass die auch weitaus überwiegend mobil über Apple-Produkte angeschaut werden.
Und ich kann dir ja sagen, wie es bei den anderen ausschaut. Damit bist du 13% über dem Schnitt, weil bei ansonsten ist das 50, ungefähr 50-50.
Mhm. Ja, okay. Also ich kann dem Grunde nach die Emotionslage nur von mir beschreiben oder das beschreiben, von dem ich weiß, dass Apple das erzeugen will.
Ja.
Wenn du an so ein normales Einzelhandelsgeschäft denkst, eine Boutique oder sowas, du machst die Tür auf. Was die Leute zum Beispiel nie beachten, sind Sichtachsen. So eine Tür, die geht ja entweder, die hat einen Anschlag links oder rechts. Das heißt, du machst die Tür nach links oder nach rechts auf und dann guckst du irgendwo hin. Da guckst du meistens in die Rödelecke, dann bist du schon mal raus. Beim Apple Store ist das nicht so, da geht eine Schiebetür auf und du guckst in den ganzen Laden und kannst alles wahrnehmen und es ist offen. Da ist nichts, keine Sichtbarriere, da ist nichts, was überhalb der Augenlinie steht, sondern alles unterhalb der Augenlinie. Und auf Augenlinie sind riesengroße Plakate mit den Produkten. Dann, was du bei vielen Einzelhandelsgeschäften hast, das erste, was du machst, du trittst zwei Schritte in den Laden rein und rennst sofort gegen die Kasse. Nach Möglichkeit noch hinter so einem Bollwerk, so eine Schießschanze da, wo du dich hinter verbergen kannst. Und da wird schon gleich klar gemacht, pass auf, Alter, hier kostet Geld.
Ne? Ja.
Wir wollen ja was verkaufen. Da musst du um den Kassentresen rumlaufen, dann kommst du erst zu den Produkten. Macht Apple ganz anders. Du kriegst die Produkte, das ist wie eine Ausstellung. Jedes Produkt hat auch genügend Platz, damit es wirken kann.
Ja.
Und dann wirst du halt angesprochen auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Da ist halt Dudes-Comment, da duzen dich alle. Das heißt, du bist da in deiner Hood, in deiner Gemeinschaft und kaufst dann da halt was. Aber das ist gar nicht so richtig kaufen. Eigentlich nimmst du das Produkt, was dir eigentlich zusteht und was dir gehört, das nimmst du jetzt halt mit. So, und dann, dann kommt irgendwann mal der Moment, wo du so ein Ding unter die Nase gehalten bekommst und dann haust du deinen Apple Pay da drauf und dann bist 900 Euro los und gehst glücklich nach Hause, nachdem du dann Apple reich gemacht hast. Und das ist in den meisten Einzelhandelsgeschäften eben genau nicht so. Da wird dir wirklich mit dem Vorschlaghammer versucht, das Produkt in den Kopf zu hauen. Und das macht Apple eben leichter. Das ist leicht.
Und alles Unangenehme ist irgendwie so weg, ne? Also die Verkäufer sehen nicht aus wie Verkäufer. Sie verstecken sich nicht hinter Tresen. Sie sind aber auch nicht die Dominanten, die auch den Laden bewachen, sondern du bist, wie du sagst, in deiner Hood, auf deinem Spielplatz. Ich finde immer so ein Apple Store ist wie so ein Riesenspielplatz. Kann alles ausprobieren, kann tun und machen. Und dann stehst du da mit ein paar Leuten zusammen und zufällig ist einer davon, du erkennst das manchmal auch gar nicht, einer davon ist der, der dieses Gerät hat, wo es dann hinterher ist, wenn du hier drauf drückst, dann wird da was ausgelöst und dann kommt das Produkt auch irgendwie magisch zu dir. Auch das ist so faszinierend, ne?
Ja, also auch da funktionieren die Prozesse sehr gut. Es sind alle negativen Begriffe raus.
Ja.
Manchmal bist du auch genervt oder gibt Menschen, bei denen funktionieren die Apple-Produkte nicht, habe ich mir erzählen lassen.
Ja, ganz klar.
So, dann hast du aber nicht Reklamationen oder du hast Reparatur und Service oder sowas. Nein, du hast die Genius Bar und da sitzen die Geniusse rum und helfen dir.
Mhm.
Und nicht Reklamation. Das Wort gibt es da nicht.
Mhm.
Und das macht eben das Ganze zum Erlebnis. Und man kann daraus lernen, man kann das runterskalieren, man kann da natürlich auch mit den Augen klauen und sich überlegen, was kann ich denn bei mir so aufbauen, dass ich dasselbe Gefühl erzeuge. Also zum Beispiel könnte ja ein Dienstleister, wenn du da in die Büroräume kommst, den vernünftig gebrandet haben, aufgeräumt haben, die Art und Weise, wie man von den Mitarbeitern angesprochen wird und so weiter. Das kann man alles aus so einem Apple Store mitnehmen.
Und ich habe ein schönes Beispiel. Ich wohne ja hier an der holländischen Grenze und die Holländer sind, was Digitalisierung angeht, viel, viel weiter, auch in der Gastronomie. Du hast dort...
Jeder ist weiter in der Digitalisierung als wir.
Aber da gehen, also was ich erzählen möchte, ist, da gehen die Studenten hier, die nächste Studentenstadt ist Groningen, und die gehen in die Bars und Restaurants und alles. Also die müssen nicht bestellen, die müssen nicht bezahlen, das ist alles erledigt. Die kommen an und dann geht's los mit dem ersten Drink. Hotels, eine ähnliche Geschichte, ja, wo du sagst, das Letzte, was du bei einem Hotel machst, du hast toll geschlafen, du hast dich über ein Wahnsinnsbett gefreut, du hast das Kopfkissenmenü von links nach rechts genossen und das Letzte, was du im Hotel machst, ist dann zahlen. Also mit einem negativen Ding so ufts da, 300 Euro weiter rausgehen. Wenn das doch vorher erledigt ist und du nur noch irgendwie dein Tütchen mit dem Apfel und dem Müsli und dem, meistens machen sie jetzt Honig, mitnimmst, um nach Hause zu gehen, ist doch viel schöner.
Ja, absolut. Ist so. Gibt Hotels, die machen das. Motel One.
Ja.
Ich war gerade vorgestern in Stuttgart im Motel One. Da bezahlst du upfront.
Ja.
Und du gehst einfach entspannt raus, schmeißt deine Keycard da irgendwo in so eine Box rein und gehst.
Ja, ja.
Dass das natürlich auch total teuer ist dort. Aus meiner Sicht inzwischen überteuert, weil diese 80, 90 Euro Übernachtung, die kriegst du ja kaum noch.
Gibt's ja gar nicht mehr, ja, ja.
Ja, aber das wird dir irgendwie so, es wird dir alles so leicht gemacht.
Mhm.
Und das wäre vielleicht dann auch eine Überlegung für die Hörer, wie kann ich eigentlich mein Produkt oder wie kann ich das Konsumieren meines Produktes oder meiner Dienstleistung für den Kunden schlicht und ergreifend leichter und entspannter machen.
Mhm. Oder auch so, wenn ich einen Kunden habe, dieses Thema Produkt, Upselling, wo wir gerade bei den Hotels sind. Noch ein Beispiel. Moxie ist eine Hotelkette von Marriott. Die sind oftmals an Flughäfen. Da ist der Check-in die Bar. Und wenn du ein Check-in hast, dann bekommst du erstmal einen Gutschein für einen Drink. Also für einen tollen Gin Tonic. Nicht jetzt irgendwie hier was aus unserer Apfelanlage. Was passiert? Du gehst erstmal an die Bar, nimmst deinen Gin Tonic oder checkst ein, kommst dann nochmal runter. Garantiert trinkst du noch einen zweiten und einen dritten und in der Bar ist Leben und es ist was los und du hast nicht nur ein Bett gekauft, sondern auch noch die Gastro gekauft.
Genau, das Erlebnis bei der
ganzen Erlebnis, ne? Das Erlebnis. Du, wie kann man denn jetzt, wenn ich jetzt nicht Hotelzimmer verkaufe und auch keine Apple-Produkte, wie kann ich denn für mich mal rausfinden, wie ich zu so einem Nutzenverständnis komme? Gibt's da bei dir so, hast du vielleicht so ein paar Fragen oder eine Anleitung, wie du mit deinen Kunden dahin kommst, das herauszufinden?
Also bei den meisten Produkten und Dienstleistungen, die es so gibt, ist es ja so, dass ich die auch mal in Anspruch nehmen will. Ja, wenn ich Rechtsanwalt bin, dann weiß ich ja vielleicht nicht alles. Vielleicht gehe ich dann auch mal zu einem Rechtsanwalt. der irgendwas kann, was ich gerade brauche, was ich nicht selber kann. Heißt also, ich kann ja mal damit anfangen, die Augen zuzumachen oder darüber nachzudenken, wie ich als Kunde das gerne hätte.
Ja.
Was würde ich selber erwarten? Und dann davon ausgehen, dass andere Leute das auch so haben wollen.
Okay, das heißt, ich wechsle die Perspektive.
Die Perspektive.
Ich gehe raus aus dem Hersteller, ich gehe rein in, ich bin Kunde.
Genau.
Und im Zweifelsfall mache ich auch mal das Kauferlebnis, so dass ich mal hingehe und mal gucke, wie ist es da?
Ja, ganz genau. Mhm. Dass du einfach dich in die Lage deines Kunden versetzt und sagst, wie würde ich diese Dienstleistung gerne haben? Wie würde ich gerne dieses Produkt erleben wollen? Wie ist denn mein Verhalten? Nehmen wir mal, weil wir das schon dreimal hatten, jetzt dieses mit der Webpage. Ich verstehe nicht, dass Menschen das nicht verstehen, weil die verhalten sich ja genauso. Auch du wirst, wenn du irgendwie was surfst, kommst du auf eine Website, du hast nichts gelesen, aber innerhalb von Millisekunden klickst du weg, weil du gemerkt hast, du bist hier nicht richtig. Aber du hast eigentlich nichts wahrgenommen von dieser Webpage. Wieso? Und jetzt kann ich mir doch die Frage stellen, was kann ich denn machen bei mir auf meiner Webpage, dass den Kunden da hält? Das heißt also, ich versetze mich in die Lage des Kunden. Ich beobachte das Verhalten bei mir auch. Ich möchte nicht, dass andere Leute sich auf meiner Webpage so verhalten. Also denke ich darüber nach, was würde ich denn von erwarten wollen von einem Dienstleister wie mir? Was steht denn da? Was will ich denn da?
Und das ist schon mal ganz wichtig, was steht denn da? Also ich glaube, die letzten 10 Jahre haben Trilliarden von Menschen versucht, Menschen zu verkaufen. Da muss ein Video hin. Auf dem Startbild muss ein Video sein. Da denke ich ja immer, Leute, setzt euch doch mal da rein. Wann surfe ich und wann bin ich im Internet und wann suche ich einen Dienstleister? Wenn ich parallel den Tatort gucke, dann habe ich mein iPad auf dem Schoß und dann gucke ich. Dann will ich mir doch kein Video angucken. Dann will ich das, wie du sagst, mit 2 knappen Sätzen verstehen, worum geht's da und wer ist das?
Nee, falsch. Du willst es nicht verstehen. Du willst die Emotion haben, dass du da verstanden wirst. Und dann, um es zu verstehen, weiter unten auf
dann
der geht's
Welt, weiter.
Da kann gerne ein Video hin, aber da kommst du gar nicht erst hin, weil die Leute vorher schon wegschalten.
Ja.
Das heißt, du musst sie bei ihrem, jetzt sind wir wieder bei diesem Begriff, bei ihrem Painpoint fassen. Also was erwarten die da? Ein Painpoint in diesem Sinne, bitte, wie schon gesagt, kann auch Freude sein, kann auch Job sein, was auch immer.
Ja, ja, ja.
Ja, und das ist dann, hat auch was mit Zielgruppe zu tun, weil nicht jede Zielgruppe will ja dasselbe. Bleiben wir mal bei dem Beispiel Steuerberater. Der eine, der möchte gerne eine Bombe ins Finanzamt schmeißen. Oh, ich habe Bombe gesagt. Hoffentlich passiert nichts. Und der nächste möchte einfach nur seine Ruhe haben. Und der übernächste, der möchte gerne nach Möglichkeit keine Steuern bezahlen. Und ich kann jetzt als Steuerberater mehr aussuchen, welchen dieser Kunden ich gerne hätte. So nicht. Kann dir von mir sagen, also wenn jemand sagt, ich finde das Finanzamt doof und dann müssen wir gegen an und bis zum Bundesfinanzhof und dies und da Rambazamba, bitte nicht. Also nicht bei mir. Habe ich keine Lust zu. Mhm. Ich möchte gerne Leute, die ihre Ruhe haben wollen, die sich auf ihr Geschäft konzentrieren, die erfolgreiche Unternehmer sind, die das Finanzamt eben als notwendiges Übel betrachten, die auch gerne den Anteil an Steuern bezahlen, die sie bezahlen müssen. Bitte nicht mehr als muss, aber das bitte gerne, weil irgendjemand muss auch diese Schulen hier bei uns in Deutschland bezahlen und die Straßen und so weiter.
Sehr gut.
Und das sind die Leute, die ich haben will. Also steht auf meiner Webpage irgendwas von, wir kümmern uns um das Finanzamt, damit du dich auf dein Unternehmen konzentrieren kannst. Wir halten dir den Rücken frei.
Ja.
Und ich suche also Kunden, die mit genau diesem Gefühl, ich brauche jemanden, der mir den Rücken frei hält, damit ich nach vorne wegarbeiten kann. Den möchte ich haben. Und alle anderen bombeln, habe ich es wieder schon wieder gesagt,
ja,
also,
aber
das Finanzamt sprengen und gar keine Steuern bezahlen, weil der Staat irgendwie doof ist oder so, das ist nicht mein Kundenklientel. Das kann ich mir aussuchen.
Ja.
Ich kann auch auf die Webpage schreiben, machen auch Kollegen, wenn du nie wieder Steuern bezahlen willst, dann bin ich dein Ansprechpartner.
Mhm.
Und der zieht dann eben genau diese Kunden an, ich nicht.
Mhm.
Und das ist eben die Frage der Nutzenargumentation. Das kann ich in jeder Dienstleistung, wie gerade eben beschrieben, so oder so oder so aufbauen.
Ja.
Alle Steuerberater machen das Gleiche wie ich. Die haben dieselben Steuererklärungsformulare und so.
Nur und wahrscheinlich auch dasselbe Angebot in der Breite, weil ne, ich mache dann auch die Lohnbuchhaltung und dann habe ich noch dieses und jenes, was noch dazu kommt. Das Potpourri eures Angebotes ist gleich. Es ist ein Thema, was relativ unsexy ist, also wo ich jetzt erstmal nicht sage, oh, ich
relativ,
will jetzt unbedingt.
Vielen Dank dafür.
Ich will jetzt nicht gucken, ach, was sind jetzt neue Rezepte, wie kann ich die Gans dieses Mal zubereiten mit Johannisbeer oder mit Quitte, sondern die Leute kommen zu euch und müssen dann, das ist echt ein gutes Beispiel, dass du sagst, du willst die richtige Zielgruppe ansprechen. Und was dann hinterher mit denen gemacht wird, ist dann, oder was der erste Kontakt ist, ist ja wahrscheinlich auch eine Frage. Kommt jemand, weil er die Löhne braucht, kommt jemand für die Monatsbuchhaltung, kommt jemand nur für den Jahresabschluss? Ja. Das ist dann.
Trotzdem fühlen die sich eben durch das, was sie öffentlich sehen können, angesprochen oder eben auch nicht. Mhm. Also kommt es für mich im Wesentlichen darauf an, dass ich alle Menschen, die ich nicht haben will, davon abhalte, mich anzurufen. Das heißt, meine Webpage ist keine Werbepage, sondern das ist eine Abwehrpage.
Eine Mauer.
Bitte ruf mich nicht an, wenn du so oder so drauf bist.
Eine strenge Türe.
Türsteher sozusagen. Türsteher. Ja. Mhm. Und Menschen, die sich mit dem, was ich da drauf schreibe, nicht identifizieren können, weil das nicht deren Einstellung ist, okay, bitte weitergehen, weil wir werden sowieso Theater miteinander kriegen. Also ich kann mir meine Kunden ein Stück weit aussuchen. Das ist auch etwas, was Unternehmer häufig nicht verstehen. Ja. Ja. Und die sich dann mit den falschen Kunden rumärgern. Und das hat eben was damit zu tun, was ich adressiere. Pain, Gain oder Job. Ja. Unter anderem damit.
Olaf, ich glaube, das ist so ein typisches Problem auch im bei Unternehmen gibt, dass sich über die Jahre, Jahrzehnte so ein Bauchladen aufgebaut hat. Also aus dem einen tollen Produkt, ich bin der weltbeste Bremsenbauer für die Harley-Davidson, wird auf einmal ein Produktsortiment und ein Katalog und ein damit ja auch verbundenes Warenwirtschaftssystem, was kein Mensch mehr durchblickt. Kannst du das bestätigen aus deinem Alltag? Ja. Ist das etwas, was nur mein Bauchgefühl ist, oder ist das etwas, wo wir auch mal drüber sprechen müssen?
Dann gibt es wieder deine Lieblingsantwort.
Nein.
Also ja, kann ich bestätigen. Nein, kann ich nicht. Fangen wir mal mit dem Nein an, weil das geht schneller. Kann ich nicht bestätigen für erfolgreiche Unternehmen? Punkt. Kann ich bestätigen bei Unternehmen, bei denen irgendwas schiefläuft? Denn die machen das häufig so, diese Unternehmer, dass sie noch ein Produkt mehr mit aufnehmen, weil sie denken, dann wird's besser, anstatt das vorhandene Produkt besser zu machen. Mhm. Produkt gleich Dienstleistung. Mhm. Ja. Und deswegen, wenn ich in Unternehmenssanierungen reingehe oder Schieflagen beseitigen soll, muss ja nicht gleich eine Sanierung sein, dann treffe ich häufig Unternehmen an, die eben genau das haben, die nämlich sagen, okay, das läuft nicht richtig, dann mache ich nur das oder das oder das dazu. Und dann wird es ein Bauchladen. Und die spannende Frage ist eben, wie viele Produkte dürfte es denn sein in einem Unternehmen? Ein Produkt ist gefährlich, weil wenn das nicht mehr funktioniert, dann wird's doof. Mhm. Es sei denn, das ist ein Produkt, ich sage jetzt mal, wie Erdöl. Also das dauert noch ein bisschen, bis wir davon weg sind. Ne? Aber bleiben wir mal so im deutschen Bereich. Also ein Produkt ist vielleicht ein bisschen zu wenig.
Ja.
Wie viel soll es denn sein? Weiß ich nicht. Kann ich nicht pauschal beantworten. Kommt auf den Unternehmer drauf an, auf das Unternehmen. Toll wäre, wenn die Produkte irgendwie zusammenpassen würden. Also wenn ich Schraubenschlüssel verkaufe und einen Meter daneben Fisch, das passt irgendwie nicht zusammen. Aber das haben wir ja schon in der Sesamstraße gelernt. Ne? Drei Dinge, Apfel, Birne, Karotte, eins davon ist falsch. Und so ist es auch bei den Produkten.
Ach, Olaf, ich feiere deinen Podcast wirklich. Was? Du hast so recht, du hast so recht. Und ich finde, wenn wir jetzt gerade ein Beispiel suchen, nach jemand, der sein Sortiment im Griff hat, ist das ja für mich nach wie vor mein Lieblingsbeispiel McDonald's. Die machen auch nicht den Bauchladen. Dann gibt es halt Los Wochos und dann gibt es halt mal zwei Wochen mexikanisch. Aber die nehmen nicht jeden Burger und jede French Fries ins Sortiment auf.
Da gibt es noch ein schöneres Beispiel als McDonald's, nämlich In-N-Out Burger, die sich darauf konzentrieren, im Wesentlichen in Kalifornien und ich weiß nicht, wo sie noch sind, aber die haben relativ überschaubar viele Filialen und da ist seit 1950 das Menü nicht geändert worden. Ich glaube, die haben irgendwann in der letzten Zeit mal einen Milchshake mit dazu genommen. Das war's.
Ach,
ansonsten kriegst du seit den 50er Jahren da immer die gleichen Produkte auf einem sehr hohen Niveau, wenn man sowas essen will. Ja. Alles frisch, das Nutzenversprechen, das Produktversprechen ist nichts von dem, was die dort dir kredenzen, hat vorher mal eine Tiefkühltruhe gesehen. Also im positiven Sinne, also die meinen, das ist frisch, nicht, dass es vergammelt ist. Und die haben dieses Festhalten an Produkten tatsächlich ziemlich gut gemacht. Und McDonald's muss man auch immer noch differenzieren. In Italien bei McDonald's gibt es andere Sachen als in Schweden und so weiter. Ne? Also die haben eine Produktvielfalt in den Ländern. Aber ansonsten hast du recht, die gehen da auch nicht jeden Trend mit, sondern bleiben so ein bisschen so auf ihrer Linie.
Ja, und es ist auch so, also wenn ich, aber es ist schon so, also das Grundsortiment finde ich, also ein Double Cheese finde ich auch das, in Paris. Ne?
Das ist immer gleich, ja, ganz genau. Und ein schönes Beispiel gibt es wieder von den großen Apple. Als Steve Jobs zurückkam, hatte Apple etwa 70 Produkte. Und was er gemacht hat, ist, er hat davon irgendwie 40, 50 rausgeschmissen. Mhm. Ja, also Apple hatte Scanner und Drucker und ich glaube sogar eine Spielekonsole. Und das hat er alles beseitigt und hat sich darauf konzentriert, Kernprodukte zu erstellen. Und zack, ging der Gewinn hoch und der Umsatz auch.
Weißt du eigentlich, wie viele männliche Hörer du hast? Wie der Anteil deiner männlichen Hörer ist?
Nein, das weiß ich nicht.
Ich auch nicht. Aber ich habe was für die. Eine ganz tolle Firma, die heißt Asket. Vielleicht wird es auch anders ausgesprochen. Asket, keine Ahnung. Das ist eine Modefirma, die sagt, Schluss mit diesen ganzen 7 Kollektionen im Jahr. Wir haben 50 Teile. Wir haben die blaue Hose und wir haben das weiße T-Shirt. Und damit bist du zeitlos gekleidet. Und mehr als 50 Teile wird unsere Kollektion nie umfassen.
Oh, und, was für ein Traum.
Oder?
Und die Produkte, die gibt es ja noch in 3 Jahren noch?
So der Plan. Super. So der Plan.
Also ich gehöre zu denjenigen, die dann, wenn sie so ein paar schwarze Schuhe gefunden haben, so Business-Schuhe, die sich davon dann 10 Paar kaufen. Ich habe jetzt noch 2 von den Schuhen, die ich mir vor x Jahren mal gekauft habe, weil ich immer Angst habe, dass das Modell aus dem Programm fliegt. Also habe ich jetzt den Schrank voll. Wie gesagt, ich habe noch 2 frische Paare stehen. Ich hoffe, dass das für die nächsten
dass
Jahre
das nochmal hält, reicht. Das nochmal vielleicht hält, hast du ja nicht mehr so lange. Vielleicht wirst du dann ja auch erlöst.
Ja, ich trage sowieso den meistens Sneaker, aber...
Ja, aber das ist auch so zum Thema nicht voll machen, ja, nicht damit belasten, sondern auch nochmal nicht nur ins Produkt, sondern auch ins Sortiment reinschauen. Wahrscheinlich auch Teil deiner Arbeit, ne?
Ja, ganz genau. Dass man sich mit dem Unternehmer hinsetzt und sagt, so Mensch, was würde hier noch reinpassen oder passt das, was vorhanden ist, gehört das noch so?
Ja,
wenn ich Restaurants berate zum Beispiel, kann man im Übrigen auch bei den einschlägigen Fernsehsendungen immer beobachten. Nicht gut funktionierende Restaurants haben irgendwie 35 Seiten Speisenkarte. So, streich das alles raus. 20 Produkte, fertig.
Ja.
Und so ist es eigentlich auch bei allen anderen Unternehmen. Es sei denn, dass du halt so ein Laden bist wie Aldi oder so. Wobei Aldi auch deutlich, deutlich geringeres Sortiment hat als so ein Standard-Supermarkt.
Und wie McDonald's, Los Wochos. Ja, es gibt die italienischen Wochen, die griechischen Wochen. Und dann muss ich halt gucken, wenn ich halt diesen einen Pecorino von Aldi so gerne mag, dass ich bei den italienischen Wochen am Start bin, ne?
Ja, genau.
Und das ganze Jahr über gibt's Parmesan. So, wahrscheinlich nicht stimmen, aber ich wollte mal ein Beispiel erzählen. Olaf, anderes Thema. Wir haben jetzt über den Nutzen gesprochen. Da geht's ja auch so ein bisschen um diese Feedback-Schleifen. Das ist ja auch was du betonst. Wichtiges, ehrliches Kundenfeedback zu bekommen. Wie kann ich diesen Prozess Kundenfeedback wie kann ich den regelmäßig und sinnvoll einholen?
Im Grunde nach beim Kauf. Also es kommt so ein kleines bisschen darauf an, was du für ein Business betreibst. Mhm. Ja, also als Dienstleister könntest du zum Beispiel einfach eine Kundenumfrage rausschicken.
Ja,
wenn du im Einzelhandel tätig bist, dann versuch doch an der Kasse beim Bezahlvorgang das irgendwie zu erfassen. Wie zufrieden waren sie oder so. Ne? Also wichtig ist, dass das maximal 3 kurz zu beantwortende Fragen sind. Mhm. Dass du also nicht auf
also
die Idee kommst,
mehr um die Qualität als um die Quantität.
Ja.
Ja.
Genau.
Ja.
Ne? Dass du 3 Fragen, die du brauchst, um das abzuchecken. Also wenn du Dienstleister bist, könntest du zum Beispiel die Frage stellen, haben sie uns schon mal weiterempfohlen? Mhm. Fertig. Mhm. So, wenn du noch ein bisschen tiefer bohren willst, wenn nein, warum nicht? Und das reicht eigentlich. Wenn du als Anwalt, Steuerberater, als Handwerker deine Kunden anschreibst und alle schreiben dir zurück, sie hätten dich noch nie weiterempfohlen, dann kann es an 2 Dingen liegen. Das erste ist, die haben kein Bewusstsein dafür, dass sie das bitte machen sollten. Das musst du Kunden sagen. Wenn du zufrieden warst, empfehle uns gerne weiter.
Ja.
Oder aber, die waren halt nicht zufrieden. So, wenn du das erste ausschließen kannst, weil du dafür sorgst, dass deine Kunden das wissen, dann muss es das zweite sein. So, und dann kannst du ausgehend von diesen Daten dir überlegen, wie du dein Produkt, wie du deine Dienstleistung verbesserst, bevor du eine zweite auf den Markt bringst, wie du das verbesserst, damit du diese Empfehlungsquote nach oben bekommst.
Das erklärt das auch. Ich wundere mich nämlich ehrlich gesagt ganz häufig, wenn ich ein digitales Produkt kaufe, oder auf einer Plattform bin, dann wird als erstes, da gibt's ja schon mal so Quick-Umfragen.
Wie wahrscheinlich ist es das?
Und dann kommt so oft als erstes diese Weiterempfehlung. Dann denke ich ja immer, krass, warum fangen die denn da? Und wie du auch sagst, es kommt danach 2, 3 und nicht, was mich total abtört, wenn jemand da sagt, wären Sie so freundlich und würden an der Umfrage teilnehmen und dann sind irgendwie 15 Minuten weg und 23 Seiten, die ich ausfüllen will. Ja. Sondern es geht um, die machen das alle so 2, 3 Fragen und die erste ist, würdest du uns überhaupt weiterempfehlen?
Genau.
Jetzt verstehe ich das erstmal. Okay.
Das ist die zentrale Frage. Also zum einen ist, wie wahrscheinlich ist es, dass sie uns weiterempfehlen würden? Das sagt ja implizit, wir hätten das gerne, dass du das tust. Damit ist also der Einwand von gerade eben Nummer 1 weg. Also die Kunden wissen, sie sollen und dürfen gerne weiterempfehlen.
Ja.
Und Nummer 2 ist, naja, ich kann gucken, wie hoch die Kundenzufriedenheit ist.
Okay, also Olaf, das erklärt auch dieses Schema, dieses 1 bis 10. Das ist ja auch, glaube ich, was mit dem du da, also ne, wie wahrscheinlich ist es, dass ich jemanden empfehle? Ja. Ich glaube, du hast das mal Net Promoter Score genannt in irgendeinem Vorgespräch.
Hab nicht ich, das Ding heißt so.
Ja.
Und das ist eine Kennzahl eben für Kundenzufriedenheit. Und das ist wirklich runtergedampft auf alles, was man Kunden so fragen kann, auf eine einzige. Denn ein zufriedener Kunde wird dich weiterempfehlen oder halt auch nicht. Gibt natürlich da auch Ausnahmen, ne? Also es gibt Kunden, die empfehlen dich nicht weiter, weil sie nicht wollen, dass dann ihre ganzen Freunde und Bekannten im Restaurant zum Beispiel auch da hinlaufen.
Ja.
So, aber das ist eher die Ausnahme. Und das ist eine gute Frage, ne? Also haben sie uns schon mal weiterempfohlen oder wie wahrscheinlich ist es, dass sie uns weiterempfehlen? Und wie gesagt, wenn du noch mehr Kundendaten hast, also wenn du so in Dauerkundenbeziehung bist, dann kannst du dann, wenn das schlecht läuft, nachfassen.
Mhm. Ja, also wenn so, du das ist nämlich, genau, also das ist ja das, weil ich habe jetzt ja alles gemacht, damit mein Kunde Vertrauen zu mir hat. Ich habe mit meinem Produkt ein Markenversprechen auch abgegeben. Also das ist das, was Apple, um nochmal zu unserem Eingangsbeispiel zu bringen, kein Mensch zweifelt an, ob wenn Apple eine Uhr rausbringt oder morgen eine Gesundheitswaage, ob das, dass das nicht dann State of the Art ist, ne? Sondern das ist vorausgesetzt. Was ist denn jetzt, wenn dabei rauskommt, dass ich diesen verbindlichen Nutzen, der eigentlich immer eingelöst werden sollte, wenn das Produkt dieses Versprechen bricht? Hm.
Frag dich selbst. Wie findest du das, wenn du ein Produkt kaufst und das hält nicht, was es verspricht? Dann bist du bockig. Findest du doof. Bis hin zu dem Punkt, je nachdem, wie doof du das findest, dass du bei Google eine scheiß Bewertung schreibst oder sonst irgendwas. Aber jeder von uns findet das doof, wenn er was versprochen bekommt und wenn das nicht gehalten wird. Also, wenn ich ein Versprechen gebe, muss ich es halten und gib bitte einfach nur das Versprechen, das du auch wirklich halten kannst. Also, wenn ich dir jetzt verspreche, haben wir ein Kollege gemacht, wenn du zu mir kommst, brauchst du 3 Jahre keine Steuern zu bezahlen.
Ach, ist nicht wahr. Ist nicht wahr.
Ja. So, ob das jetzt einhaltbar ist, ich habe da so leichte Zweifel. Ne? Also, tu, was du sagst, sag, was du tust. Das gilt ja in vielerlei Hinsicht. Und es gibt ganz tolle Beispiele dafür, dass sich eigentlich eingefahrene Betriebe, Produkte durch eben solche Nutzenversprechen abheben. Ich habe da ein Beispiel, das können wir auch in den Shownotes verlinken.
Ja.
Das ist ein Malermeister aus irgendwie von hier aus ganz weit weg, ich glaube 6er Postleitzahlenbereich, also Norditalien. Der ist Malermeister und der hat aber 10 Grundsätze aufgebaut, wie seine Leistung zu erbringen ist. Und eine davon ist, unsere Mitarbeiter sind bestens qualifizierte und sehr freundliche Service-Dienstleister. Wir reden von einem Malerbetrieb, ne? So, das heißt also, das sind nicht qualifizierte Leute, sondern das sind bestens qualifizierte Leute. Und die sind auch nicht freundlich, sondern die sind sehr freundlich. Okay? Und er hat diese 10 Grundsätze, wie er mit seinen Kunden umgeht, so weit getrieben, dass er sich dafür einen Titel ausgedacht hat und hat dann ein Franchise draus gebaut. Das heißt, alle Maler, die diesen 10 Grundsätzen, die das gut finden, die dürfen sich dann anschließen und dürfen sich dann Maler nennen. Ich glaube, Optimaler oder so.
Ja,
und das ist sensationell. Und der hat zum Beispiel eine Differenzierung gemacht bei den Produkten. Der hat gesagt, ich lese das tatsächlich ab, weil ich habe die Webpage hier vor der Nase.
Ja, ja.
Wir sind der Privatmaler und spezialisiert auf Renovierung.
Ja, heißt also, sehr gut.
Keine Wohnungsbaugesellschaften, keine Treppenhäuser, Wir sind der Privatmaler. Wir machen keinen Neubau, wir machen nur Renovierung. Also Fokus. Und etwas anderes, was er gemacht hat, ist, fahr in Urlaub und wenn du wiederkommst, kommst du in dein frisch gestrichenes Wohnzimmer. Und zwar, wir räumen aus, wir malen, wir räumen wieder ein und wir putzen.
Ja, bitte.
So. Okay, das ist das Nutzenversprechen.
Mega, mega.
So, wir sind im Urlaub und Maler Deck das Unternehmen gibt es nicht mehr, weil der aus Altersgründen wohl aufgehört hat, aber ich weiß auch nicht, ob es einen Mann noch gibt.
Werner Deck. Der ist von Norditalien nach Süditalien gegangen.
Vermutlich, ja. Wir sind im Urlaub und Maler Deck renoviert unsere Wohnung. Mhm. So, und dann Kundenstimmen. Und jetzt, Achtung, aufgemerkt. Ich lese mal vor, wie diese Kunden mit Vornamen heißen. Inge, Karl, Gerda, Horst, Erna, Hildegard.
Alles klar.
Weißt Bescheid?
Ganze Message. Alles klar. So.
Das heißt, der hat ganz klar Zielgruppe ältere Menschen, Rentner, weil, ne, also es gibt zwar komische Namen in Deutschland, aber Inge, Karl, Gerda, Horst, Erna, Hildegard, das deutet darauf hin, dass die irgendwie so 40er, 50er.
Weit über Boomer, ja.
So, ne, dass die 40er, 50er Jahrgang sein dürften, diese Menschen. Und genau auf diese Zielgruppe hat er sich spezialisiert. Und
was wollen die denn? Stark. Die wollen Ruhe.
Wo Erna D., ich bin rundherum glücklich und so weiter, weil ich mich um nichts kümmern muss. Wovor haben diese Leute Angst? Die müssen ihr ganzes Wohnzimmer ausräumen, du musst es wieder einräumen und der Maler macht Dreck und ach nee und hm. Und das hat er denen, diese Pain Points, hat er denen einfach weggenommen und hat gesagt, du fährst in Urlaub und wenn du wiederkommst, setzt du dich in ein frisch renoviertes Wohnzimmer und alles ist picobello. Malerbetrieb.
Olaf, und das ist jetzt der Punkt, jetzt kommen wir vom Produkt wieder zum Menschen. Da brauche ich Mitarbeiter, die dieses Produkt mitleben, die auch daran glauben und das auch wollen und auch machen.
Diese 10 Gebote, die er da aufgemalt hat. Unsere Mitarbeiter sind bestens qualifiziert, sehr freundliche Service-Dienstleister, die sich in ihren vier Wänden rücksichtsvoll bewegen und ihre Einrichtung pfleglich behandeln. So, und wenn ich weiß, dass ich so ein Typ nicht bin, dann habe ich keinen Bock, da zu arbeiten.
Ja, ja.
Wenn ich lieber irgendwo auf der Leiter sitze mit der Kippe im Gesicht und ein Treppenhaus male, dann arbeite ich bei dem nicht. Mhm. Und für den diesen Malermeister ist es wiederum ein Kriterium, wenn einer das nicht einhält, dann ist es nicht der richtige Mitarbeiter.
Ist nicht der richtige, aber er weiß halt, was zu tun ist. War gestern, habe ich gestern gesehen, in den Tagesthemen ging es, war das Tagesthemen? Da ging es um den neuen Trendberuf Bestatterin, dass jetzt Frauen in den Beruf drängen und wohl haben sie dann auch Trendberuf.
Also ich meine, Sterben ist im Trend. Okay,
genau. Und so nach dem Motto, also man weiß genau, was einen da erwartet. Ja, wenn du dich da bewirbst, meinetwegen jetzt um einen Ausbildungsplatz, auch das gibt's ja. Und dann ist dann das erste Mal ein Verstorbener aus dem 5. Stock ohne Aufzug abzuholen. Ne? Und dann weißt du schon, weil du dann dann kannst du nicht sagen, ich habe Rücken, ne?
Nee, das ist dann schwierig. Ich hatte tatsächlich mal den Auftrag, ein Marketingkonzept für einen Bestatter zu entwerfen. Ja. Konnte ich nicht.
Konntest du nicht?
Ich bin da rangegangen und dann, als der sagte, unsere Stammkunden, die erwarten ja von uns, da habe ich gesagt, Stammkunden?
Aber ganz klar, ja.
Ja, klar.
Ich weiß, was der meint.
Über die Familien gedacht, nicht? Klar, aber das, weiß ich nicht, das war mir zu morbid, das konnte ich nicht. Konnte mich auch nicht reindenken.
Es ist auch eine Branche, die sehr im Wandel ist, ja, weil gestorben wird immer, aber gestorben wird heute anders und
Die Beerdigung
diese und so klassischen, weiter, das hat sich, klassischen Erdbestattungen.
Wenn man selber mal auf Beerdigung geht, dann sieht man ja, dass das tatsächlich sich gewandelt hat. Und ich habe höchsten Respekt vor dieser Branche. Also ich war ja auch schon ein paar Mal in der Situation, dass ich ein solches Institut brauchte. Und die Art und Weise, wie die da mit Menschen umgehen und wie man sich da aufgefangen fühlt und so, das ist dann, wenn man dann Familienangehöriger ist, wirklich eine ganz tolle Sache. Und das ist wirklich hochgradig respektvoll und ehrenhaft, was diese Leute da machen, muss man schon sagen. Ja, aber zurück zu unserem Freund.
Die Mitarbeiter, die das Produkt auch an das Produkt auch glauben müssen. Ne?
Ja, ganz genau. Also du kannst eine wirklich klare Branche wie Maler, ich will nicht sagen neu erfinden, aber anders aufladen, emotional anders aufladen. So, und das funktioniert, was der gemacht hat. Für Gerda, Horst und Inge und Karl.
Ja. Und dann kommen wir auch wieder, deswegen auch MPP, man kann es nicht alleine sehen, sondern dann sind wir wieder bei den Menschen, die auch mit reinspielen beim Produkt.
Ja.
Wir biegen aber nicht ab, wir bleiben nochmal beim Produkt.
Jawohl.
Ich habe nämlich noch eine Frage, lieber Olaf.
Okay.
Und ich glaube, dass sich da auch nicht so alle drüber darüber bewusst sind, dass es einen Produktlebenszyklus gibt.
Ja.
Dass ein Produkt auch mal ein Ende haben darf.
Ja.
Wie gehen denn Unternehmer damit um?
Gar
entweder,
nicht.
Dass ein Schwer. Produkt scheitert oder dass sie auch sagen, es muss gar nicht scheitern, sondern einfach time is over.
Es gibt Produkte, die funktionieren irgendwann nicht mehr. Mhm. Das passiert. Es gibt aber auch den Umstand, dass das Produkt so nicht mehr funktioniert oder die Dienstleistung, so wie ich am Markt auftrete. Bleiben wir kurz bei diesem Maler, ne? Inge Karl Gerda Horst. Das funktioniert in 10 Jahren nicht mehr, weil diese Namen gibt's dann nicht mehr. Ich muss die Namen ändern. Das heißt, ich muss diese Dienstleistung anders aufbauen, weil auch
dann
die Produkte.
Dann kommen Birgit, Stefan, Jürgen und Michaela.
Genau.
Und Olaf.
Exakt, ne? Thomas, Matthias, Martin, so wie sie halt alle bei uns hießen da. Wie viele Martins hattest du in der Klasse? 5 oder 6? Siehst du. Also ich muss dann meine Dienstleistung entsprechend anpassen und sozusagen in die Moderne mitführen. Und so ist es dann auch bei Produkten, die dann schlicht und ergreifend nicht funktionieren. Wir hatten heute schon das Thema Mode, die wandelt sich ständig, ne? Aber auch so eine Dienstleistung wie Maler wird an der KI nicht vorbeikommen und an der Art und Weise, wie diese Dienstleistung dargeboten wird. Mhm. Die Art und Weise, wie ich Angebote schreibe. Ich habe zum Beispiel bei einem Maler, als ich den beraten habe, gesagt, pass mal, schreib bitte dein Angebot, dann machst du die erste Seite. Und da schreibst du drauf, einmal Wohnung streichen kostet 8.275 Euro. Das ist die erste Seite. Und dann schreibst du da drunter, wenn du wissen willst, was das ist, ich habe dir noch 8 Seiten nach VOB drangehängt. So, aber das interessiert mich doch echt überhaupt nicht. Also erstmal verstehe ich es sowieso nicht. Und ob der da jetzt 3 Rollen Raufaser raufschreibt oder 4, ich meine, wie soll ich das beurteilen? Mich interessiert doch nur, ich will mein Wohnzimmer streichen, was kostet das? Und da interessiert mich genau eine einzige Zahl. Fertig. Ja, und so muss ich dann eben gucken, dass ich, wenn dieser Produktlebenszyklus erreicht ist oder eigentlich ja nicht, wenn es schon tot ist, sondern eigentlich auf der Spitze, dann, wenn das Produkt am besten läuft, dann muss ich darüber nachdenken, dass ich es verändere.
Ah.
Weil ich weiß ja dann, wenn es jetzt am besten läuft, dann weiß ich, danach kann es ja nur noch runtergehen.
Nicht noch besser laufen.
So, und deswegen muss ich da dann anfangen, darüber nachzudenken, was ich tun werde, wenn dieses Produkt einmal ausläuft.
Olaf, und jetzt, sorry, wenn ich direkt reingehe.
Ja.
Ich bin Vogelhäuschenhersteller.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du dich jetzt in diese Zielgruppe so reindenken kannst, aber
Vogelhäuschenhersteller bin ich Spezialist.
Auch der Markt hat sich ja sehr gewandelt. Aber woran erkenne ich so einen Vogel? Es wird weiter Vögel geben, ja? Und es gibt weiter Menschen, die sagen, sobald irgendwie ich die Heizung anmache im Haus, kommt das Vogelfutter raus. Da würde ich mir doch nie Gedanken darüber machen als Hersteller, dass ich sage, das läuft gerade super und jetzt muss ich aber schon darüber nachdenken, was ist, wenn ich kein Vogelhäuschen mehr verkaufe. Das, was du jetzt sagst, kann doch nicht für alle gelten.
Oh, mit ein bisschen Fantasie kriege ich das hin argumentiert. Ne? Also die Vögel kriegen mehr zu essen, die werden also dicker, also müssen die Löcher in den Vogelhäusern größer sein. Dann mag es ja sein, tatsächlich, dass die Leute mehr Zeit haben und dann lasse ich eine Seite von dem Vogelhäuschen offen, damit ich da reingucken kann. Ich würde, wenn ich sowas verkaufen würde, würde ich das immer im Zusammenhang mit Futter verkaufen, weil so ein Vogelhaus, das hänge ich hin, das hält 3 Jahre, aber ein Futterabo dazu, ne? Und zwar.
Olaf, du kannst dich aber sehr gut da reinversetzen und das hat, glaube ich, noch keiner gemacht, das Futterabo direkt mitverkaufen als Vogelhaushersteller.
Wahrscheinlich nicht, weil nämlich die Art und Weise, wie ich dieses Futter aufbaue, passt nur in mein Vogelhäuschen rein. Kennst du noch diese von früher, diese Plastikdinger, wo oben so ein Kopf drauf war und den klappte man nach hinten und kam so ein Bonbon raus?
Ja.
Sowas brauchst Pets. Du für Vogelhäuschen.
Pets ist das.
Die. Genau. Mhm. So, und du brauchst eine Darreichungsform von Vogelfutter, das nur in dein Vogelhaus reinpasst.
Gehen wir bitte nach der Podcastaufnahme zum Amt und gründen das Gewerbe.
Machen wir. Geht klar.
Ja, mega Idee. Aber schönes Beispiel. Genau so ist es, ne?
Du musst halt
das Bedürfnis
ein bisschen Fantasie
der Menschen
haben.
Ich möchte mehr davon genießen. Also ich mache das mit dem Vogelhäuschen ja nicht nur wegen der Vögel, sondern weil ich es toll finde, auf dem Sofa zu liegen und dann den Vögelchen beim Futtern zuzuschauen. Das freue ich mich doch, wenn dann das Rotkehlchen kommt. Und das zweite ist auch das Rotkehlchen-Thema, was hast du vorhin, Phantasialand? Auch das Rotkehlchen freut sich über so einen kleinen Lunapark. Deswegen werden aus diesen Vogelhäusern, aus diesem Birkendach, werden kleine Erlebniswelten, ne?
Okay, ich würde mehr Wert darauf legen, zu gucken, dass die Katze da nicht reinkommt. Aber ja, von mir aus, wenn das Rotkehlchen, Rotkehlchen, Erlebnispark haben will, bitte sehr. Ja. Also das sind okay. so Dinge, wie ich einfach so ein langweiliges Standardprodukt, wie ich mir überlegen kann, ob ich das mit irgendwelchen Features anreichere. Und was du eben bedenken musst, wenn du sowas baust, also wenn du ein Vogelhaus hast mit dem Futterabo, dann kannst du das Vogelhaus zum Beispiel für ein Drittel des Preises eines normalen Vogelhauses anbieten, weil du dein Geld ja über das Futter verdienst.
Ja, ich kann dir da ein schönes Beispiel zu nennen mit diesem Abo. Das habe ich jetzt in einem anderen Podcast gehört. Grüße gehen raus an den OMR-Podcast, Philipp Westermeier, der hatte den Geschäftsführer von Berendsen im Podcast und die haben darüber gesprochen, wie sich Berendsen, also Nordkomm zu uns raus aufs Land, hier wird Berendsen gebrannt, kennst du vielleicht auch noch.
Ich kenne Berendsen Apfelkorn und das sind keine genau. schönen Erinnerungen.
Genau, und exakt das und immer weniger Menschen trinken Alkohol und also macht Berendsen unter anderem, also sie sind halt sehr stark im nicht-alkoholischen Markt und unter anderem diese Orangensaft-Pressmaschinen, die bei Rewe und bei Edeka in der Obstabteilung stehen, wo ich Lust habe, mir jetzt sofort einen Orangensaft zu ziehen. Die kommen großenteils von Berendsen und okay. die Maschinen kann der denen quasi auch umsonst dahinstellen, weil der verdient das Geld mit den Orangen und nicht mit der Saftmaschine.
Klassiker. Mhm. Ganz genau. Mhm. Mhm. Was du natürlich auch noch erreichst, wenn du so ein System verkaufst, sei es wie unser im Beispiel genannter Malermeister oder dieses Vogelhäuschen im Beispiel von mir aus, dann bist du ja schlagartig aus der Vergleichbarkeit raus. Also wenn ich als der Malermeister sage, fahr in Urlaub, ich mache alles und schreibe deinen Preis drunter, dann kann ich das nicht mit dem Angebot eines anderen Malers vergleichen. Der wird vielleicht 1.000 Euro günstiger sein, aber der erbringt ja auch nicht die Dienstleistung. Das heißt, die Dienstleistung ist nicht mehr mit dem Markt vergleichbar und das ist ja eigentlich das, was ich gerne erreichen möchte. Und das kann ich dem Grunde nach mit jeder Dienstleistung machen und durch Produktbundles, deswegen wird das ja gemacht, kann ich das auch bei Waren machen. Das heißt, da nehme ich die Kaffeemaschine und 3 Pfund Kaffee, schreibe einen anderen Preis ja. drunter, schon ist es nicht mehr vergleichbar mit sonstigen Sachen, nicht mehr so einfach vergleichbar.
Ja.
Das ist eigentlich etwas, was ich versuchen sollte als Unternehmer zu tun, dass ich aus der Vergleichbarkeit mit Dritten rausgehe. Also wenn ich zum Beispiel gefragt werde, können Sie mir ein Angebot machen für Finanzberatung, Lohnberatung und Jahresabschluss,
ja.
dann lehne ich das ab. Erstens, ich mache keine Angebote, sondern ich mache meine Dienstleistung und du bezahlst bitte das, was ich dir sage. Und das Zweite ist, es gibt keinen auf diesem Planeten, der es so macht wie ich. Und das bezahlst du. Und nicht die Steuererklärung. Also das Formular ist überall gleich. Aber die Art und Weise, wie ich das mache, die nicht.
Mhm.
So.
Mhm.
Brauchst du Leute für, die das wollen, ne? Also Kunden, die das wollen, Mitarbeiter, die das wollen. Du musst deine Prozesse entsprechend aufbauen. Und natürlich, wenn du so auftrittst, muss die Dienstleistung auch schon echt gut sein, sonst geht's ganz schnell nach ganz hinten los.
Ja, das glaube ich, das Leistungsversprechen dann auch umzusetzen und auch da anzupassen. Ich möchte nochmal gerade bei diesem Loslassen bleiben. Da haben ja viele Unternehmer leider auch ein Problem mit, zu sagen, jetzt verabschieden wir uns da mal. War übrigens in diesem Podcast Berendsen auch interessant. Ja, also nicht, ich lasse das los, wir verkaufen weiter Spirituosen. Die Spirituose hat sich aber gewandelt. Das Sortiment hat sich gewandelt und zusätzlich mache ich dann etwas, nämlich den Menschen beim Feiern helfen. Das Aufdocken, auf wie wird denn heute gefeiert? Ja, eben auch ohne Alkohol. Und da dann eben auch reingehen, ne? Aber jetzt möchte ich vielleicht auch nochmal auf deine super Lebenserfahrung, Unternehmensberatererfahrung zurückgreifen. Warum fällt das Menschen so schwer, solche Entscheidungen, die ja, wird jetzt wahrscheinlich jeder, der den Podcast hört, sagen, haben die beiden recht oder hast du recht? Warum fällt das Menschen trotzdem so schwer, so eine konstruktive Entscheidung zu treffen, jetzt ohne Angst zu haben, das Gesicht zu verlieren, als Unternehmer nicht mehr da erfolgreich zu stehen. Was ist das?
Du hast es schon gesagt. Das ist ein Aspekt davon. Möglicherweise das Gesicht verlieren, wenn ich einfach sage, also wenn ich mich hinstellen muss und sagen muss, pass mal auf, das Produkt, was ich habe, funktioniert nicht mehr. Ich mache jetzt was anderes. Ich baue keine Garagentore mehr, sondern ich verkaufe jetzt Schnittblumen.
Mhm.
So, das ist ja ein Ansatz. Ich muss mir ja erstmal eingestehen, dass da irgendwas nicht funktioniert hat. So, das ist Nummer eins. Das mache ich nicht gerne. Zweitens, Veränderung, Menschen und Veränderung, sowieso ein Problem. Und das Dritte ist die Ungewissheit. Jetzt weiß ich wenigstens, dass es nicht funktioniert, aber ich weiß ja nicht, was dann kommt. Vielleicht funktioniert das ja noch schlechter, was ich dann mache.
Ah ja, klar.
Und das sind die Ängste dabei. Wobei, ja. wenn du Vollgasunternehmer bist, dann weißt du ja auch, dass du 10 Sachen ausprobierst und 8 davon funktionieren schlicht nicht. Du musst halt bei den beiden bleiben, die funktionieren. Und ich glaube, dass das ein großer Punkt ist und dann dieses sich eingestehen, dass man es nicht mehr hinkriegt. Ich glaube, das ist das größte Problem. Und dann Dann greift immer die Weisheit des alten Indianerhäuptlings, wenn ein Pferd tot ist, steig ab. Und das ist das, wovor viele Leute Angst haben und was viele Leute versuchen zu vermeiden, viele Unternehmer. Ich finde aber, dass genau da sich die unternehmerische Qualität zeigt. Ich bin ehrlich zu mir selber, ich stelle fest, das funktioniert so nicht, wie ich es mache, also mache ich es jetzt anders. Und ich bin Unternehmer, also unternehme ich auch was. Hebel auf den Tisch und dann laufe ich mit Vollgas an die Wand, stelle fest, oh, verdammt, da war eine Wand. Na gut, dann laufe ich entweder so lange gegen, bis die Wand einfällt oder ich suche einen anderen Weg. Das ist eigentlich die Aufgabe des Unternehmers.
Ja,
und da sind und wir Olaf, aber bei dem System, ne, bei Menschen, Prozesse, ja,
genau,
Produkte.
Genau.
Nur dann, wenn ich die Zeit habe und die Ruhe habe, als Unternehmer darüber nachzudenken, dass mein Produktlebenszyklus überschritten ist, dass das Produkt nicht mehr funktioniert oder aber, das ist ja die Königsklasse, dass mein Produkt wahrscheinlich in 3 oder 4 Jahren nicht mehr funktioniert, dass ich mich dann hinsetze und sage, was mache ich jetzt? Wie diversifiziere ich? Oder stelle ich das Unternehmen um? Es gibt ein tolles Beispiel, der TUI-Konzern, der größte deutsche Reisekonzern.
Ja.
Weißt du, was die vorher gemacht haben?
Nein.
Das war die Preussack, die haben Stahl gemacht.
Ach, das wusste ich nicht. Ja, ist spannend.
Ja, und haben dann irgendwann gesagt, das ist jetzt keine gute Idee mehr. Wir schwenken um und jetzt sind wir TUI. So. Das ist nur
also auch radikale, ne? Radikale. Ja. Also nicht nur jetzt Beispiel Behrensen, ich mache jetzt den Orangensaft, sondern wirklich einen radikalen Wechsel vorne.
Ja.
Amazon Cloud-Lösungen, Daimler Cloud-Lösungen. Also Beispiele gibt's genug, ne? Von Menschen, die
McDonald's,
ganz andere Märkte
schon mal
gehen.
McDonald's. Weißt du, womit McDonald's sein Geld verdient?
Jetzt mache ich dich fertig. Also ich kann dir sagen, die verdienen mit mir ihr Geld mit den Happy Meals. Jetzt du.
McDonald's ist nach der katholischen Kirche der zweitgrößte Grundstücksbesitzer der Welt. Die verdienen ihr Geld mit Grundstücken und nicht mit Burgern. Die verkaufen ein System, damit ein anderer, ein Franchise-Nehmer, Burger verkaufen kann, der aber auch gleichzeitig der Mieter der Immobilie ist. Das ist eigentlich das Geschäftsmodell von McDonald's.
Smart.
Ich glaube, in einem der letzten Podcasts hatten wir das schon. The Founder, der Film. Unbedingt gucken. Ich verlinke das nochmal in den Show.
Machen wir nochmal, verlinken wir nochmal. Olaf, wir haben jetzt die 3 Säulen durchlaufen. Menschen, Prozesse, Produkte.
Hurra.
Wir haben auch immer Hurra, oder?
Ja. Wir können aufhören mit dem Podcast.
Wir können aufhören. Was hast du gerade gesagt? Das Pferd ist tot. Ne?
Das Pferd ist tot.
Nee, jetzt komm, sag mal bitte, lass uns das bitte nochmal zusammenfassen. Wie greifen die aus deiner Sicht ineinander?
Menschen benutzen Prozesse, um Produkte herzustellen. Der Ort, an dem sie das machen, das nennt man Unternehmen. Die Produkte verkaufen sie an Kunden. Die Kunden geben Geld ins Unternehmen und das Unternehmen macht Menschen, Prozesse, Produkte, bezahlt die Menschen gut, bildet die gut aus, sorgt dafür, dass gute Arbeitsmittel da sind, damit die Prozesse flutschen und steckt Geld in Produktinnovation, neue Produkte, Weiterentwicklung, wie auch immer. Das kommt bei den Kunden an. Die Kunden bezahlen Geld ans Unternehmen. Die Unternehmen nehmen das Geld, bezahlen die Leute ordentlich, machen die Prozesse ordentlich, machen die Produkte ordentlich und so weiter. Das ist ein ewiger Kreislauf und so greift das ineinander. Und alle Unternehmen, bei denen eines dieser 3 nicht funktioniert, bei denen ist unten beim Geldverdienen ein Problem. So, und das, so greifen die ineinander. Es klingt sehr, sehr simpel. Menschen benutzen Prozesse, um Produkte herzustellen. Punkt. Das ist super einfach. Die Komplikation in der ganzen Sache liegt darin, diese 3 so in Einklang zu bringen und so aufeinander abzustimmen, dass da ein rundes System draus wird. Das hat viel mit Erfahrung zu tun und viel auch mit Try and Error. Das kann in dem einen Unternehmen wunderbar funktionieren, aber in dem anderen nicht, weil da sind halt andere Menschen, andere Prozesse.
Olaf, und ich mache jetzt mal den Werbeblock. Ich mache jetzt mal den Werbeblock für dich.
Oha.
Weil du hast ja vorhin gesagt, Leute,
das ist mir
die
aber nicht recht, ich bin ja so bescheiden.
Das ist auch nicht abgesprochen. Aber weil du vorhin gesagt hast, Leute, die zu dir kommen, sagen, ich möchte Bombe ins Finanzamt werfen oder ich möchte Geld sparen, das sind nicht deine Kunden. Das ist ja, wenn wir jetzt.
Also ich möchte Geld sparen, ist okay, ich möchte keine Steuern mehr bezahlen. Ne?
Ich möchte keine Steuern mehr bezahlen oder nicht mehr in Deutschland, ne? Also, okay. Was ich sagen will, ist, wenn diese Unternehmen merken, da irgendwas stimmt da nicht in diesem System, dann habe ich ein Problem mit dem Geld verdienen und dann weiß ich, ich muss da hinschauen. Dann gibt's aber welche, die sagen, ich gucke da nicht hin, sondern ich rufe dem Steuerberater an und sage dem, weißt du was, ist doch alles einfach eine Unverschämtheit, dass ich hier so hohe Steuerlasten habe. Ich wäre ja ein erfolgreicher Unternehmer, wenn ich weniger Steuer zahlen müsste. Und das ist jetzt der Block für dich, dass dieses denkend, dann den Steuerberater anrufen, den Steuerberater Olaf Rosenbaum, aber sagen, lass uns bitte nicht darüber nachdenken, wie ich jetzt von 53 auf 46% Abgaben komme, sondern lass uns mal in diese drei Prozesse reingehen.
Ich sage jedem, du, das ist doch toll. Ich wünsche jedem Unternehmer da draußen, dass er 3, 4, 5 Millionen Euro Steuern bezahlt. Mhm. Hurra! Mhm. Der Staat behält ja nur in Anführungsstrichen irgendwie so um und bei die Hälfte davon. Das heißt, die andere Hälfte, die steckt bei mir in der Tasche.
Ja.
Und da kommt ja meine Lieblingskennzahl, CIT, ne? Cash in a Tash. So. Und je mehr Geld ich habe, desto toller ist das. Ich habe zwar auch Gewinn, ich muss meine Steuern bezahlen. Es gibt genügend Möglichkeiten, Steuerlasten zu verschieben oder zu reduzieren. Die kann man ja auch gerne in Anspruch nehmen. Aber am Ende aller Tage muss ja den ganzen Kram hier in Deutschland auch mal irgendeiner bezahlen. Wir haben leider eine Ungerechtigkeit im Steuersystem, dass unten keine Steuern bezahlt werden, ganz oben werden auch keine Steuern bezahlt und in der Mitte, da werden die Steuern bezahlt. Das heißt, das, was wir so bezeichnen als Mittelstand, das sind eigentlich diejenigen, die das alles hier am Laufen halten und die das alles finanzieren. Mhm. Bis zu einem Punkt, der jetzt, glaube ich, so langsam aber sicher erreicht ist, dass es einfach nicht mehr geht, weil die Abgabenlast einfach zu groß ist und die Statistiken, das heißt, dieser Staat erdrosselt seine Unternehmen und das ist nicht gut. Aber ansonsten kann ich jedem nur wünschen, dass er massiv Steuern bezahlen muss, weil das heißt auch, dass ich massiv Geld verdient habe.
Und wie gesagt, wenn da was im Argen ist, dann auf MPP schauen und nicht aufs Finanzamt. Ist das eine schöne Zusammenfassung?
Das hast du schön zusammengefasst. Man kann vielleicht auch beides machen. Ne? Also wie gesagt, es gibt Möglichkeiten, die Steuerbelastungen zu senken. Das sollte aber nicht als Unternehmer mein Fokus sein. Als Unternehmer sollte auch nicht mein Fokus sein, Kosten zu senken oder Personalkosten zu senken oder so, sondern wie verkaufe ich mehr Produkte? Mhm. Da gibt's auch wieder eine schöne Serie, der große Bellheim, ist schon uralt, die Serie.
Ja,
aber,
ja, ja.
Da sagen die Leute, Mensch, wenn ich alle Leute entlasse, wer macht dann noch die Arbeit? Mhm. Und das ist genau richtig. Ich muss also das alles in ein gesundes Verhältnis bringen. Ich brauche Menschen, ich brauche gute Menschen und gute Menschen sind die, nicht die ich für gut halte, sondern das sind die, die zu mir passen, die richtigen Menschen, die ich an den richtigen Platz setze in meinem Unternehmen. Dann Prozesse aufsetzen, die Produkte, den Nutzen herausstellen oder überhaupt überlegen, was für einen Nutzen erbringe ich eigentlich für wen. Und der Rest ist Marketing.
Olaf, und wenn wir jetzt schon OMR nachmachen und jetzt auch Folgen über eine Stunde produzieren, ich glaube, die nächsten werden kürzer.
Gebeten worden, die nicht mehr so lange zu machen oder so lang zu machen.
Das ist aber jetzt unsere letzte, da darf man aber, also letzte in der Staffel, MPP, da dürfen wir das machen. Aber es kommt jetzt trotzdem noch auch dein Bonustrack, weil bei dem Work Hard But Smart Tipp, da wissen wir, dass es ganz viele Hörer gibt, die sich auf den besonders freuen zum Schluss. Und deswegen wird der jetzt auch noch dran gehangen. Also bleibt dran. Und Olaf, stage is yours.
Der Work Hard But Smart Tipp. Wir sind ja heute im Bereich der Produkte. Und wir haben ja gelernt, dass ein Produkt Nutzen erbringen muss, sonst hat es keinen Wert. Überlegt euch eure Dienstleistungen, euer Produkt. Für wen erbringt es überhaupt welchen Nutzen? Ist es mehr Pain? Ist es mehr Gain? Ist es mehr ein Job, der gemacht werden muss? Also nehmt ihr Leid, erzeugt ihr Freude oder macht ihr für jemand anderen was, was derjenige tun müsste? Stellt euch die Frage, schreibt das auf und möglicherweise seid ihr dann so weit, dass ihr ein bisschen was in eurem Unternehmen umstellen könnt und müsst. Ich könnte noch stundenlang so weitermachen. Ich weiß, Birgit, du könntest das auch, aber Fokus, ne? Wir müssen jetzt aufhören, weil die Uhr tickt. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei warst. Ich hoffe, dass wir eine Folge hinbekommen haben, die für unsere Hörer da draußen einen Nutzen erbringt und freue mich aufs nächste Mal. Bis bald.
Bis bald.
Das war Work Hard But Smart, der Podcast für Wachstum und finanzielle Sicherheit. Ich bin Olaf Rosenbaum, ich bin Steuerberater und Strategieberater. Ich sage danke. Danke, dass du dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über deine Bewertung, ich freue mich über eine Empfehlung oder ganz besonders über ein ehrliches Feedback. Denn nur so wird aus einer guten Idee eine Bewegung. Und bis zum nächsten Mal, denkt dran, harte Arbeit ist gut, aber nur smart wird sie wirksam. Work hard, but smart. Bis bald.